was ist eigentlich Protest und so. Und ich glaube, viel, bevor wir nicht mit Leuten reden, ich versuche nur aufzuklären, wie weit diese Initiative geht und was alles darunter betroffen wird. Und sobald Leute das hören, merken sie ja, ah ja, okay, ja, okay gut, das ist zu viel. Ich meine, das will ich jetzt nicht. Ich will nur die Bösen, die Sachen zusammenschlagen oder wirklich was Schlimmes machen. Und sage, diese Leute werden diese Gesetze nicht betreffen. Das kommt gar weg.
Ja, ich würde, glaube ich, die Analyse sogar eben auch noch weiter oder noch größer ziehen, weil Medien berichten vor allem darüber, dass es viele Demonstrationen und Kundgebungen gibt und dass es praktisch jedes Wochenende zu einer Störung des Verkehrs kommt, bla 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 bla. Und dass sie dann wegen dieser Häufigkeit anscheinend nur noch darüber berichten können, ob es eine Sachbeschädigung oder eine Verhaftung gab, ja, finde ich dann eher doch auch wieder etwas zu faul und zu einfach. Aber in dem Sinne müsste ja wie auch irgendwann ein Licht aufgehen für die Politik, die parlamentarische Politik und Menschen in der Macht, dass wenn es so häufig Demos braucht, dann machen sie die falsche Politik. Wenn sie weniger Demos wollen, dann müssen sie Politik machen, die die Menschen wollen. Und das würde eigentlich das Problem lösen, nicht Polizeikosten, Überwälzungen und so weiter.
Ja, mega schön gesagt. Ich glaube, was mich auch noch ein bisschen aufgeregt hat, du hast es jetzt angesprochen, diese Bilder, eben diese Leute, die Sachen kaputt machen. Ich glaube, in diesem Abstimmungskampf, klar, auch die linken parlamentarischen Parteien haben sich ja geäußert zur Nein-Parole zum Glück. Gleichzeitig stresst mich da persönlich immer, dass sie diese Spaltung vorantreiben. Also sie sagen dann ganz klar, ja, friedliche Demonstrationen oder eben irgendwie bewilligte Proteste und so weiter sind wichtig für die Demokratie und sagen damit ja eigentlich indirekt ganz klar, hey, in der Linke gibt es guten und schlechten Aktivismus und alles ist nur entweder oder. Wie steht ihr da auch als Bündnis dazu?
Also wir als Bündnis haben uns ganz klar zusammengesetzt aus allen möglichen linken Organisationen, Einzelpersonen, Bewegungen und da sind auch parlamentarische Personen dabei. Und das Wichtigste ist, dass wir eben nicht urteilen über irgendwelche Aktionsformen. Wir müssen nicht alles gegenseitig komplett gutheißen und so weiter. Aber sobald Repression stattfindet, müssen wir uns solidarisieren und zusammenstehen und diesen Menschen helfen, sich gegen diese Repression zu wehren. Es ist einfach wichtig, dass Repression uns nicht einschüchtert und wirkt, sozusagen.
Ja, ich glaube, verschiedene Bewegungen, verschiedene Organisationen haben auch verschiedene Standpunkte, wie sie Gewalt anwenden, gegen Objekt und was passiert. Deswegen haben wir Aktionskonsensus und ich glaube, das müssen wir auch immer klar sagen, wo wir jetzt lange über Gewalt oder was ist legitim Gewalt und nicht Gewalt. Ich meine, es wird tagtäglich auch, oder tagtäglich ist so viel gesagt, aber es wird auch von der Polizeisicht Gewalt gegen Aktivisten benutzt. Und öfters mal. Manchmal auch mit, ich habe es schon selber mal gesehen, wo ein etwas am Boden gesessen ist, nichts gemacht und ein Schmerzgriff wurde anverwendet. Und die Polizei hat vorher gesagt, wir werden dich jetzt einen Schmerzgriff anverwenden. Gell? So komplett kaltblutig. So, ich glaube, das ist auch, es ist nicht so einfach zu sagen, das ist richtiger Aktivismus, das ist falscher Aktivismus. Ich meine, schlussendlich Protest ist legitim in verschiedenen Formen und es wird auch ausgedruckt in verschiedenen Formen. Ja.
Es braucht es auch auf allen Ebenen und in möglichst verschiedenen kreativen Formen. Also eben, wenn wir unsichtbar werden in einer medialen Öffentlichkeit und sich nur noch auf kleine und unwichtige negative Beispiele auch konzentriert wird. Wie zum Beispiel, das habe ich letztes Mal in der Sendung auch schon gesagt, gab es diesen WUZ-Artikel, der recherchiert hat, dass zum Beispiel eben diese Fußballfan-Gewalt eigentlich über die Jahre schon sehr zurückgegangen ist. Aber weil sich die Medien immer nur auf genau zwei Beispiele, und du hast es auch schon erwähnt, dieses Tram, das demoliert worden ist, auf diese zwei Negativbeispiele die ganze Zeit beruft und das immer wieder in die Medien bringt und immer wieder dieses Bild in die Medien bringt und so weiter, dass da natürlich dieser Unmut entsteht und dass auch keine richtige Meinungsbildung mehr stattfinden kann, also dass es zu einer Spaltung führt oder einer Polarisierung führt und dann eigentlich das Bild verzerrt wird, weil es gibt ja Auseinandersetzungen auch und Reflexionsarbeit über was wirkt und was nicht und wie wollen wir vorgehen und wie nicht. Und ich finde es super, wenn es so eine Stimme wie die WOTS gibt, die das aufdeckt, aber eben die ist nicht, die kommt auch wieder in eine gewisse Kreise rein. Aber wenn große öffentlich finanzierte Medienhäuser immer nur ein einziges Bild zeichnen, finde ich, haben sie ihren Job nicht gemacht. Und ja, sie stehen auch vielleicht unter Spardruck und so weiter, aber trotzdem. Also ich meine, dass sie nur schon auch nicht geschafft haben, die Gegenstimmen von der Initiative abzudrucken für eine ziemlich lange Zeit und sie erst jetzt kommen, eine Woche vor dem Abstimmungskampf, ist auch wieder ein Armutszeugnis.
Ich glaube auch dazu, wenn wir jetzt reden über Billigungsprozesse und die steigende Repression von der Polizei, was das auch wirkt, ist, dass dann es gibt weniger Vertrauen zwischen Protestinnen und Aktivistinnen und der Polizei. Gell? Und das macht das ganze Problem nur schlimmer und das wird dann auch zu mehr Gewalt auskommen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann nicht der Polizei vertrauen und ich kann sie nicht verstehen und deswegen dann, ja, die Emotionen kommen dann hoch. Ja, und ich glaube, das ist genau der falsche Weg zu gehen. Eigentlich müssen wir durch Protestformen und Aktivistinnen, die öfters in diesem Rahmen sich bewegen, müssen eigentlich dieses Vertrauen aufgebaut werden. Weißt du, dass man in keinem Kontext miteinander reden kann. Und ja, das ist jetzt momentan mit diesen Gesetzen, mit vieles in der steigenden Repression, was passiert in den letzten paar Jahren hier in der Schweiz, geht dieses Vertrauen, ob es was gibt vorher, ist es eigentlich nur weniger und weniger. Und das ist genau das Problem. Dann kommen auch später mehr Probleme dazu. Das wird nicht einfach von der Polizei sein, es wird einfach noch komplizierter sein. Und am Schluss, die Leute wollen leiden darunter, ist die Leute, die möchten eigentlich protestieren aus verschiedenen legitimen Gründen.
Ja, und ich glaube eben, die Medien schreiben über einzelne Beispiele, aber was sie zum Beispiel nie erwähnen, ist die Gewalt des Systems. Also was das für eine tägliche Gewalt, Entschuldigung, was das für eine tägliche Gewalt ist, die eigentlich ein System ausübt, eben indem es arme Menschen unterdrückt, indem es Menschen ohne Schweizer Pass unterdrückt und so weiter. Ich fand noch spannend, du hast vorher darüber gesprochen, eben diese Diskussion, was wirkt nicht. Vielleicht können wir auch in der Geschichte kurz zurückschauen. Im Protest, was bedeutet das historisch? Was hat das uns gebracht?
Ich meine, da kann man sagen, alles, was wir heutzutage fast genießen an Rechten, von unserem Stimmrecht zum, ich meine, männlich und dann leider viel, viel später Frauenstimmrechte, auch unsere 40-Stunden-Woche war durch Protest gewonnen, der Recht zum Urlaub, der Recht zum fairen Belohnung, viele, viele von den Sachen, die wir heute genießen, waren durch Protest und verschiedene Arten von Protest. Gell? Ganz, ganz unterschiedliche Arten von Protest bis auf das letzte Jahrhundert und so.
Ja, also, dass wir überhaupt eine Demokratie haben, ja. Wurde über Protest errungen. Es gibt kein Recht, das nicht erkämpft worden ist. Und ja, also ich meine, aktuelle Beispiele sind zum Beispiel, dass es jetzt eine Ehe für alle gibt oder zwei lächerliche Wochen Vaterschaftsurlaub oder so. Also so, das sind alles Dinge, für die sich sehr viele Menschen sehr lange eingesetzt haben. Und freiwillig und mit sehr viel Zeitaufwand und Energieaufwand versucht haben, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, warum es das braucht und warum es eigentlich allen hilft und niemandem schadet.
Ich glaube, historisch wird ja dann sehr oft der chaotische Teil ein bisschen ausgelöscht. Also die Menschen sprechen vom Frauenstimmrecht, wie wenn das eben nur durch bewilligte Kundgebungen gefühlt entstanden wäre. Dabei eben gab es die Suffragetten, es gab Bombenanschläge und so weiter. Und ich glaube, ich finde noch spannend, ich glaube, das wird schon ziemlich bewusst weggelassen, wenn man über diese Errungenschaften spricht, wie die denn zustande kamen. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen, um das Ganze ein bisschen zu öffnen, noch ins Ausland schauen. Weil eigentlich, klar, in der Schweiz sind wir in einer privilegierten Position, dass wir auf die Straße gehen können, dass es überhaupt so etwas gibt, diese Protestmöglichkeit. Und trotzdem können wir uns ja nicht darauf ausruhen und sagen, ja, wir haben es ja schon besser als andere. Ich glaube, ganz im europäischen Raum gibt es diese Entwicklung eben zusammen mit dem Rechtsrutsch, dass auch immer mehr von diesen Protestmöglichkeiten genommen werden. Habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht im Ausland mit Rechten oder der Polizei?
Also ich möchte vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Und du hast angesprochen, dass wir es hier schon gut haben. Und da möchte ich eine allgemeine Stimmung ansprechen, die sich in den Medien und auch in, so wie ich die Rezeption der Medien wahrnehme, sich widerspiegelt, dass irgendwie so eine allgemeine Stimmung herrscht, dass überall sonst ist es schwierig, aber bei uns in der Schweiz wird es ja nicht schwierig. So, da wir haben unsere tolle direkte Demokratie und dann kommt das schon. Dann ist das nicht so schlimm, wenn die paar Chaoten nicht mehr auf die Straße dürfen. Unsere Demokratie funktioniert ja. Und das ist irgendwie so eine Vorstellung, die in so vielen gerade westlichen Ländern herrscht, dass Menschen das Gefühl haben, bei sich im Land funktioniert es irgendwie besonders gut. Also zum Beispiel auch in Amerika, wo die Leute haben, wir sind die Allerfreisten und wenn wir nach Amerika schauen, lachen wir uns halb tot. Und dann komme ich zum Vergleich. Also wenn wir jetzt die Rechtslage in der Schweiz mit zum Beispiel Deutschland oder Österreich vergleichen, dann ist das super erschreckend. Wenn in eine Geschichte von mir, eine persönliche Erfahrung, bei der wir bei einer Gerichtsverhandlung nicht reingekommen sind und dann uns entschieden haben, vor dem Gerichtsgebäude ein Transbi in die Luft zu halten, wurden wir von der Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht okay sei. Und dann haben wir spontan dem Polizisten vor Ort gesagt, dass wir jetzt eine Versammlung sind. Und dann war das versammlungsrechtlich geschützt. Und das war das Ende der Diskussion. Das ist was Recht auf Protest an anderen Orten, in dem Fall in Deutschland, also 100 Kilometer nördlich von uns bedeutet. Und ja, also so, wir sind schon an einem sehr anderen Punkt als an anderen Orten. Es könnte sehr anders sein und wir sind nicht so viel demokratischer als irgendwie alle anderen. Das ist eine Illusion.
Sehr, sehr guter Punkt und ich kenne es wenn ich mit verschiedenen europäischen Aktivistinnen rede und dann sie erzählen, was sie erleben, was wir erleben. Und alle europäischen Länder sind immer schockiert, was wir erfahren in der Schweiz. Und das ist eigentlich mal mehr, und gewisse Kreise haben ja einen Ruf jetzt in der Schweiz als die repressivste. Das ist hier das Schlimmste, wo die Transaktion machen, ist in der Schweiz, weil hier wird es hart. Und es gibt viele verschiedene Beispiele. Ich habe persönlich schon mal Proteste oder Aktionen in zum Beispiel Österreich miterlebt, wo dann die Polizei kommt und das Erste, was die Polizei sagt, ist, durch einen großen Lautsprecher, das ist eine unangemeldete Versammlung, aber wir anerkennen euer Recht zur Versammlung durch das Europäische Menschengericht, kann sich bitte der Polizeikontakt klar machen. Und erstmal, ich habe das gesehen, mein Magen war am Boden, war so, wow, so sieht es richtig aus. Und dann wurde verhandelt, was wir dürfen, was wir dürfen nicht. Und ich habe jetzt gerade letztens mit einer aus den Niederlanden gesprochen, wo hat gesagt, ja, wenn sie werden verhaftet für einen Protest, weil sie möchte die Straße frei machen nochmal, dann darf sie noch ein paar Stunden festgehalten werden. Dann müssen sie nochmal gehen. Weißt, weil du kannst, dort und in vielen europäischen Ländern, kannst du keinen Buß bekommen für einen Protest. Das ist einfach ein Grundrecht. Sie können dich verhaften. Sie können sagen, jetzt musst du weg von Straßen so, aber du kannst keinen Buß bekommen. Das wäre komplett unlogisch. Und ich meine auch, in der Schweiz musst du ID zeigen, immer. Ich meine, du musst dich identifizieren und dann folgt auch Repression dazu. Und das kannst du in vielen anderen Ländern, kannst du auch Protest gehen, wenn du hast Angst für persönliche Repression wegen deinem Job, Familie, was auch immer, kannst du auch, ohne dich müssen zu identifizieren, zu einem Protest gehen. Ja? Und du kannst deine Meinung äußern, ohne dich zu müssen. Dich müssen zu identifizieren. Und das sind wichtige Grundsätze in verschiedenen europäischen Ländern, wo, ich meine, wir haben es in der ersten Teil haben es ja angesprochen, diese europäische Menschenrechtshof, wo sagt sehr klar, Protest ist ein Menschenrecht. Das wird halt in europäischen Ländern sehr klar gefolgt und wahrgenommen, wo das hier in der Schweiz wird nicht wahrgenommen. Jetzt müssen wir dazu sagen, ich meine, in vielen europäischen Ländern wird es repressiver. Sehr, sehr klar repressiver. Wir sehen das mehr und mehr.
Also nicht nur europäische.
Ja, okay.
Ich möchte sagen, dass dass Grundrechte und Menschenrechte weltweit unter Druck stehen.
Ja.
Was natürlich auch mit dieser erstarkten autoritären Haltung und so weiter zu tun hat. Und ich habe wie das Gefühl, also europäisch gesehen gibt es ja auch sehr oft keine Bewilligungspflicht und es dürfen sich Menschen einfach versammeln. Und das wurde vorhin, Leandra hat das auch schon erwähnt, aber die Stadt wollte ja sozusagen auch dieser Art von Praxis, weil das ist eigentlich, was unsere Menschenrechte, also das ist menschenrechtskonformer, keine Bewilligungspflicht. Und die Stadt Zürich wollte einfach eine Meldepflicht einführen für Demonstrationen über 100 Personen, dass man einfach schnell Bescheid gibt, hey, wir versammeln uns heute, wir werden laufen von da bis da und dann weiß die Stadt Bescheid und sie kann die Polizei informieren, die eigentlich den aller einzigen Auftrag hat, einfach den Verkehr zu regeln. Fertig. Und falls es irgendwelche Ausschreitungen gäbe, darf die Polizei selbstverständlich irgendwelche Leute isolieren und verhaften, wenn sie das unbedingt muss. Aber grundsätzlich ist die einzige Aufgabe, einfach sicherzustellen, dass es keine Unfälle gibt und dass Menschen rundherum weiterhin Bus fahren und Tram fahren und Auto fahren und Velo fahren können.
Ja, habt ihr gerade noch etwas zu diesem Punkt? Weil sonst würde ich sagen, eben das war jetzt der erste Teil vom Gespräch. Wir haben sehr viel darüber geredet, was diese Initiative bedeutet, inwiefern denn das System jetzt schon eigentlich extrem ungerecht ist und wie fest das jetzt noch schlimmer wird, diese Willkür. Wir machen eine kurze Pause und gleich danach sprechen wir dann eher darüber, wie geht es jetzt weiter. Leandra hat ja auch schon angetönt, es ist realistisch, dass entweder die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen wird. Und was heißt das dann für die außerparlamentarische Bewegung? Aber zuerst hören wir noch mal kurz ein Lied.
Du warst mal drei Tage wach,
verdächtig,
auf deinen Partys läuft nur Krach,
verdächtig.
ich klicke auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Mobs bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Mobs bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Mobs bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig!
Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Money. Lora braucht. Money. Money. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Kein Pflaster, keine einzige.
Lora.ch.
Ja, willkommen zurück im offenen Politkanal. Wir haben es im Song vorher gehört, wir sind alle verdächtig. Ich glaube, so ziemlich jedes Verhalten ist ja schon verdächtig für einen bürgerlichen Staat. Jetzt, wie angesprochen, Leandra sagt, es ist eigentlich sehr realistisch, dass mindestens der Gegenvorschlag angenommen wird am nächsten Sonntag. Was heißt das konkret, wenn wir das jetzt verlieren? Ich nehme an, ihr geht da nicht alle nach Hause und sagt, gut, das war's dann mit dem Aktivismus. Habt ihr euch das schon mal überlegt?
Ich kann mal starten. Ich meine, für mich und über dich kennen, im Klimaaktivismus ist es sehr klar, wir werden weitergehen, weil ich meine, jetzt sind die Repressionen so hoch, wir haben das alles eingerechnet und ich meine, die Klimakrise ist jetzt so am Drucken. Wir müssen weitermachen, aber es ist auch klar, es wird zum Mobilisieren, zum Menschen mobilisieren, zum sie auch mit unterstützen auf die Straße zu gehen, ist das dann alles nochmal schwieriger. Wegen der Repression, wegen der steigenden Repression. So, es wird alles schwieriger machen. Es wird viel mehr Druck und auf die Bürger und Bürgerinnen setzen, die möchten protestieren, aus legitimen Gründen. Es gibt dann schon Konsequenzen in diesem Sinn.
Ich habe das Gefühl, was es braucht, ist einfach noch einmal eine viel schärfere Klarmachung, was unsere Rechte sind. Und dass wir das üben, diese einzufordern, diese auch von der Polizei einzufordern, mit der Polizei zu verhandeln, mit der Polizei zu reden. Und dass wir dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstbestimmung uns auch nicht nehmen lassen, weil das können sie einfach sowieso nicht, weil wir haben diese Rechte. Und was mich eigentlich ein bisschen beruhigt hat in dieser ganzen Arbeit jetzt, in dieser Kampagne, ist, dass ich eben wieder mega klar gelernt habe, was wir alles dürfen. Und dass wir, um ein Grundrecht ausüben zu dürfen, nichts machen müssen, außer das Grundrecht auszuüben, fertig. Also wir müssen uns nicht überlegen, was könnte das dann für Repression bedeuten und so weiter grundsätzlich. Wir dürfen, wie auch immer, unser Grundrecht ausüben. Und ich glaube, was Sinn macht, nach einer Annahme dieser Abstimmung, und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, wir haben eine Woche noch Zeit, um abzustimmen, und am Dienstag ist die letzte Möglichkeit, brieflich abzustimmen, und es braucht wirklich einfach jede Stimme, weil ich finde es nicht so unwahrscheinlich, dass sie auch abgelehnt wird, weil ich doch auch glaube, dass viele Menschen eingesehen haben, dass es zu absurd ist oder dass es zu weit geht oder dass es nicht umsetzbar ist. Von dem her kann man die ganze Zeit sagen, dass es vielleicht realistisch wäre, aber ich glaube, es ist auch komplett realistisch, dass es abgelehnt wird. Und darum noch einmal Aufruf an alle, die können, bitte unbedingt abstimmen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auch Leute, die schon lange nicht mehr abgestimmt haben, bitte wirklich dieses Mal unbedingt Grundrechte schützen und Menschenrechte verteidigen und einfach uns helfen, dass wir weiterhin auf der Straße aktiv sein können.
Was hat das Bündnis gegen Repression da genau für eine Anleitung? Also was ist die Parole? Und auch bei der Stichfrage, man kann ja dann noch ankreuzen, was man eher möchte.
Ja, also sicher zweimal Nein. Also zur Initiative selbst und zum Gegenvorschlag auch. Also beides unbedingt ablehnen. Und bei der Stichfrage den Gegenvorschlag anwählen, also ankreuzen, auch wenn nicht unbedingt klar ist, ob er wirklich besser ist, aber nicht leer lassen, weil das wäre dann auch wieder ein Vorteil für die Initiative, sondern lieber den Gegenvorschlag. Und was mir jetzt noch als Punkt angekommen ist, was wir danach machen können, also einerseits eben, dass es wieder mehr Trainings gibt über unsere Rechte und Verhandlungen mit der Polizei und dass es einen Wissensaustausch braucht von einer älteren, erfahreneren Generation hin zu vielen neuen, jungen Menschen, die politisch aktiv sind. Und andererseits auch, dass wir Polizeigewalt einfach auch wirklich öffentlich wieder wirksamer sichtbar machen. Also dass es, wie gesagt, auch sehr viele Grenzüberschreitungen seitens der Polizei gibt und dass sie nicht einfach nur perfekt und fehlerfrei irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern dass da auch sehr viel Gewalt im Spiel ist und wir dieses Bild einfach schwächen oder zerstören müssen von der Polizei als Schützerin und als vertrauensvolle Institution.
Super, ich mache mir schon Notizen für am Ende, damit wir dann eine Zusammenfassung haben, was es jetzt alles braucht. Leandra hat noch erwähnt, eben das ist eine allgemeine Anregung, die dann angenommen würde. Das heißt eigentlich nur, dass dann offiziell der Kantonsrat damit beauftragt ist, dann eine Umsetzung zu finden. Sie meint auch ganz klar eben, dass es dann weiter Protest braucht, damit eben diese Umsetzung auch nicht so scharf ist. Und was sie auch noch erwähnt hat, ist, dass es tatsächlich ja so Institutionen gäbe, so die sich spezialisieren darauf, Grundrechte zu schützen, die das ganze Gesetz schlussendlich eigentlich einklagen können. Also die sagen können, hey, da muss eine Normenkontrolle gemacht werden, weil sie nicht gegen Bundesgerichtsentscheide, gegen den Europäischen Menschenrechtskonventionen und so weiter, wegen das verstößt. Seht ihr da persönlich Hoffnung drin oder habt ihr das Gefühl, das ist dann wieder so ein bürokratisches Ding, das dann über Jahre läuft?
Oh, das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe aber eigentlich sehr, dass die bürokratischen Verstrickungen gegen diese Initiative, gegen die Umsetzung sprechen werden. Also auch zum Beispiel ganz, ganz seltsame interne Probleme, dass dadurch, dass es ja gemacht werden muss und nicht nur gemacht werden kann, es auch dann gemacht werden müsste, wenn es finanziell gar nicht lohnenswert ist für den Staat und es dann in manchen Fällen zu einem Geldverlust auf der Staatsseite folgen würde, gerade wenn es eben eingeklagt wird, dann aber der Staat den Prozess verliert und der Staat die Prozesskosten zahlen muss und das Geld nicht zurückbekommt, dann also solche, die Gefahr, dass solche Dinge passieren, gibt mir die Hoffnung, dass eine Auslegung des Gesetzes auf eine Weise gemacht werden würde, die so etwas vorbeugt und dadurch natürlich dann, was das für uns bedeuten würde, dass es in engeren Fällen überhaupt passieren könnte und es mehr Fälle gibt, wo wir weiterhin recht sicher sind, dass es nicht passiert. Mhm.
Du hast ja, Max, vorher angesprochen, eben es wird dazu führen, dass vielleicht weniger Leute sich trauen, an Protesten teilzunehmen. Es gibt beim Europäischen Menschenrechtshof einen offiziellen Begriff dafür, der Chilling-Effekt, also der Abschreckungseffekt, der eigentlich sagt, eben, dass Leute davon abgehalten werden, weil sie Angst haben, weil sie die Folgen nicht abschätzen können, an Protesten teilzunehmen oder ihre Rechte auszuüben. Und das ist ja theoretisch laut Menschenrechtskonvention verboten. Also ein Staat darf nicht durch diesen Chilling-Effekt Menschen vom Protestieren abhalten. Habt ihr da das Gefühl, dass sich das lohnen würde, das Ganze einzuklagen? Oder denkt ihr, dass der ganze Gerichtshof oder diese ganze Gerichtsebene vielleicht gar nicht wirksam ist, wenn es um diese Umsetzung geht?
Ich glaube, bevor ich gesagt habe, das Wichtigste ist, dass wir jetzt abstimmen, dass wir es jetzt schon ein Nein ankaufen, so wirklich nochmal zu sagen, abstimmen, abstimmen, abstimmen. Aber ich habe eigentlich relativ große Hoffnung für danach, auf diesen Rechtsweg zu gehen, auch weil es widerspricht unseren Grundrechten. Und ich meine, wenn schon der Europäische Menschengerichtshof